Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 13 bis 16. Jakobus 3, 13 bis 16. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Wie wir bereits in den bisherigen Betrachtungen des Jakobusbriefes gesehen haben, gab es in den Gemeinden manches, was Anlass zur Besorgnis gab. Dabei betrafen alle Probleme die Verhaltensweisen der Gläubigen und damit letztlich das Verhältnis der Einzelnen zu Gott. Dazu gehörte die Not der sogenannten Zungensünden. Damit haben wir uns intensiv befasst, besonders unter denen, die sich dazu drängten, andere belehren zu wollen. Und hier gab es manches unnütze Wortgefecht, wobei es weniger um die Ehre Gottes und das geistliche Wohl der Gemeinde ging, als vielmehr sich in rechthaberischer Weise zu behaupten. Der Stolz auf das eigene Wissen und die Geltungssucht waren dabei oft genug die Triebfeder. Während man sein Wissen zur Schau trug, versäumte man in seinem ganzen Wandel die Gottseligkeit. Man lebte nicht vor den Augen Gottes im Umgang mit den anderen. Das ist die Bedeutung von Gottseligkeit, dass man vor Gott wandelt. Wenn der Herr zu Abraham sagt, wandle vor mir, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir, dann ist das eine Ermahnung zur Gottseligkeit. Nicht nur, dass man hin und wieder versagte im Praktizieren der Liebe, sondern man hielt am bösen Reden und Verhalten unbußfertig fest. Das war das Problem. Man lebte nicht in der ständigen Reinigung und streckte sich nicht nach einem geheiligten Leben aus, zumindest nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte. Und das betraf sicherlich nicht alle in den Gemeinden, aber doch so viele, dass Jakobus hier sehr allgemein sprechen kann. Und in diese Situation hinein erinnert Jakobus die Glaubensgeschwister an das Wesen wahrer Weisheit im Unterschied zu einem fruchtlosen Wissen, das zu bösen Auseinandersetzungen führte. Er stellt hier die Frage, wer ist weise und klug unter euch? Und fährt fort, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Das heißt, ihr behauptet, dass ihr weise seid und viel Ahnung von göttlichen Dingen habt, mehr als andere. Nun gut, dann beweist mir und anderen, dass es sich dabei wirklich um göttliche Weisheit handelt. Zeigt mir, dass ihr vom Willen Gottes durchdrungen seid und wisst, was in den konkreten Situationen im Geist der Sanftmut, der Bescheidenheit zum Wohl der anderen zu tun ist. Das bedeuten hier die Worte weise und klug. Wenn Jakobus hier vom Weise spricht, dann müssen wir das allgemein verstehen. Es geht hier um die Weisheit Gottes, von der wir beispielsweise sagen können, dieser Weisheit entspricht der Wille Gottes, dass wir uns untereinander lieben, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen und dass wir uns auch untereinander lieben. Wenn Jakobus hier das Wort klug gebraucht, dann meint er, die Anwendung dieser göttlichen Weisheit, beispielsweise der Liebe zum anderen, in ganz konkreten Situationen. Das heißt also, dass wir wissen, was wir in konkreten Situationen zu tun haben, wie wir uns in solchen Situationen zu verhalten haben. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Denken wir an die Kindererziehung. Wir haben unsere Kinder lieb und das bedeutet vielleicht im einen Fall, dass wir ein bisschen die Zügel lockerer lassen. Im anderen Fall müssen wir, und auch das geschieht aus Liebe heraus und sollte aus Liebe heraus geschehen, sind wir ein wenig strenger. Das heißt also, klug sein bedeutet, in den konkreten Situationen das zu tun, was dem Willen Gottes entspricht. Weise ist allgemeiner, klug ist konkreter. Zeigt mir, so meint Jakobus hier, zeigt mir, dass ihr wirklich weise und klug seid. Denn wenn ihr in euren Reden und Verhalten von Bitterkeit, von Eifersucht und Streit, so hat Luther hier übersetzt, oder Streitsucht, besser Eigensucht, beherrscht werdet, dann ist das keine göttliche Weisheit. Die kommt nicht von oben herab, sondern im Gegenteil, sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. So heißt es hier in Vers 15. Nun, das ist harter Tobak, wie man sagt, so wie Jakobus unter der Leitung des Heiligen Geistes ja durchaus Klartext redet und kein Blatt vor den Mund nimmt, um seine Brüder und Schwestern zurechtzubringen. Dass er seine Brüder und Schwestern liebt, das zeigt sich immer wieder an der Anrede, liebe Brüder, damit sind die Schwestern ebenfalls gemeint, geliebte Brüder. Also er liebt diejenigen, an die er schreibt, und doch gebraucht er manches Mal sehr, sehr starke Worte, um sie zurechtzubringen. Und bei wem unter uns das Gewissen einigermaßen intakt ist, und ich gehe mal davon aus, dass das bei allen unter uns der Fall ist, der kann nicht anders, als sich vor Gott zu beugen, sich anzuklagen und um Vergebung zu bitten. Auch wenn wir grundsätzlich darum bemüht sind, von göttlicher Weisheit geleitet zu werden, haben wir hier immer wieder Grund, und das gilt mir persönlich, und ich denke, das gilt uns allen, uns vor Gott zu demütigen und zu seiner grundlosen Barmherzigkeit Zuflucht zu nehmen, die uns in Christus ein für alle Mal zuteil geworden ist. Das ist unser Trost, wenn wir daran denken, wie oft wir versagt haben, auch wenn wir hier speziell einmal über diesen Text nachdenken und in das Licht Gottes hineingestellt werden. Ja, wir wollen uns durchrichten lassen vom Wort Gottes, das ist sehr wichtig. Ich denke an die Mutter von Pastor Wilhelm Busch, für die eine Predigt nur dann wertvoll war, wenn sie in ihrem Gewissen angepackt wurde, wenn sie im Gewissen überführt wurde vom Wort Gottes. Und so sollten wir uns auch immer wieder in das Licht des Wortes Gottes hineinstellen lassen und offenbar werden lassen, was vor Gott nicht wohlgefällig ist, in unserem Verhalten, in unserer inneren Gesinnung. Jakobus spricht hier also über eine eingebildete Weisheit. Es geht erstens um die Eigenschaften dieser eingebildeten Weisheit, zweitens geht es um ihren Ursprung, den Ursprung dieser eingebildeten Weisheit, und drittens geht es um ihre üblen Auswirkungen. Damit wollen wir uns jetzt ein wenig auseinandersetzen. Die Weisheit, die Gottes Wort hier aufs Schärfste kritisiert, ist eine eingebildete Weisheit. Es handelt sich dabei nicht um die wahre christliche, göttliche Weisheit. Vers 14: Habt ihr aber bitteren Neid und Eigensucht in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Offensichtlich gab es etliche in der Gemeinde Jesu, die sich dieser Weisheit rühmten, die darauf stolz waren. Und Jakobus mahnt sie, rühmt euch nicht, wessen? Dieser Weisheit, dieser Art von Weisheit, die ihr praktiziert. Wenn ihr das tut, dann lügt ihr und lügt nicht der Wahrheit zuwider. So mahnt er sie. Denn die Weisheit, deren ihr euch rühmt, ist nicht in Wirklichkeit die Weisheit, die Gott gefällt. Die Weisheit, auf die ihr so stolz seid, kommt nicht von oben. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Sich dieser Weisheit zu rühmen, ist genauso eine Lüge, wie es Heuchelei ist, wenn wir auf der einen Seite Gott loben und preisen und auf der anderen Seite bösartig über die reden, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hat. Wir denken zurück an Kapitel 3, Vers 9. Mit ihr, nämlich mit unserer Zunge, loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Bei dieser Heuchelei haben wir uns sicherlich alle immer wieder, hin und wieder schuldig gemacht. Das müssen wir einfach bekennen. Wir haben Gott gepriesen, Gott gelobt und haben bösartig geredet oder haben uns schlecht verhalten im Umgang mit denen, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hat. Das ist Heuchelei. Das ist im Grunde genommen ein Leben in der Lüge, und zwar punktuell. Und wenn ich daran festhalte, lebe ich ständig in dieser Lüge. Lebe ich also ständig in der Heuchelei, wenn ich darüber nicht immer wieder Buße tue, wenn mir so etwas passiert. Und so kann es sein, dass Menschen sich selbst betrügen. Dass man ständig in einem Selbstbetrug lebt, wie Jakobus auch sagt, Kapitel 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Man bildet sich etwas ein, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Man lebt in einer Lüge, ohne dass man selbst merkt. Das ist ja das Verhängnisvolle. Man merkt es oft gar nicht, wenn man nicht ständig im Lichte des Wortes Gottes wandelt, nicht immer wieder mit dem Wort Gottes umgeht, dann merkt man das mit der Zeit nicht mehr, dass man in einer solchen Lüge lebt, oder aber man will es einfach nicht wahrhaben. Das gibt es natürlich auch, dass wir uns einfach dagegen zur Wehr setzen, gegen die Ansprüche des Wortes Gottes, dass wir das nicht wahrhaben wollen, dass wir in Heuchelei und Lüge leben. Und Jesus sagt einmal im Blick auf die religiösen Leute seiner Zeit, sie werden euch verfolgen und werden meinen, sie täten Gott einen Gefallen damit. Stellen wir uns das einmal vor. Ja, so ist das immer wieder gewesen, auch im Laufe der Kirchengeschichte. Man hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Sie wurde verfolgt von religiösen, von durch und durch religiösen Leuten. Wir denken an den Katholizismus, es waren auch sicherlich andere, die die Gemeinde Jesu verfolgt haben, und sie dachten, sie täten Gott einen Gefallen damit. In welch einer Selbsttäuschung leben diese Menschen? Das ist verhängnisvoll. Und nur eine ständige Prüfung im Lichte des Wortes Gottes kann uns schließlich davor bewahren, einer eingebildeten Weisheit zum Opfer zu fallen. Und darum ist es wichtig, sich zunächst einmal die Merkmale, die Eigenschaften dieser eingebildeten Weisheit vor Augen zu halten. Weil man muss wissen, was sind denn eigentlich die Merkmale einer solchen eingebildeten Weisheit. Und darüber lässt uns Gottes Wort, darüber lässt uns Jakobus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes nicht im Unklaren. Das ist ein ganz wichtiges Wort, das wir heute hier miteinander bewegen. Natürlich, alles ist wichtig, was in der Bibel steht, aber hier werden wir noch einmal ganz besonders in das Licht Gottes hineingestellt. Also es geht zunächst einmal um die Merkmale, um die Eigenschaften der eingebildeten Weisheit. Wenn wir uns den 14. Vers anschauen, habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen oder Eigensucht in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Dann fällt uns auf, dass es Jakobus hier nicht in erster Linie um eindeutig Falsches geht, das von den Einzelnen behauptet wird in ihren Auseinandersetzungen, speziell auch in ihren lehrmäßigen Auseinandersetzungen. Es geht ihm nicht um eindeutig Falsches, das kann natürlich auch sein, und das ist von vornherein neben der Spur. Ich spreche jetzt auch nicht von sogenannten zweitrangigen Fragen, bei denen es in der Gemeinde Jesu immer wieder unterschiedliche Meinungen gegeben hat und gibt. Was eindeutig falsch ist und dem Maßstab des Wortes Gottes nicht entspricht, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, göttliche Weisheit zu sein. Das ist klar. In den anderen Fragen, da muss man manches offen lassen. Jakobus geht es hier allerdings um die Gesinnung des Herzens. Es heißt hier, habt ihr aber bitteren Neid und Eigensucht in eurem Herzen. In eurem Herzen. Es geht ihm um die Gesinnung. Auch wenn durchaus richtige Dinge gesagt werden. Er spricht hier von bitterem Eifer und von Streit bzw. von Eigensucht. Zunächst einmal geht es um bitteren Eifer, für eine Sache einzustehen, für eine Sache zu eifern. Paulus sagt, schreibt den Korinthern, ich eifere um euch. Ja? Oder Gott eifert um uns, dass wir ihm ganz allein angehören. Dass nichts anderes zunächst einmal Platz hat und Raum hat in unserem Herzen als er allein. Das ist ein Eifern Gottes. Also für eine Sache einstehen, für sie zu eifern, das ist ja durchaus nicht immer verkehrt. Wenn sich jedoch Abneigung und Erregtheit gegen den anderen einmischt, wenn man bitter und gehässig wird, und den anderen bewusst verletzt, dann entspricht das, was wir von uns geben, nicht der göttlichen Weisheit. Auch wenn es noch so richtig ist. Ja. Von der Sache her noch so richtig sein mag. Dann entspricht das nicht der göttlichen Weisheit. Ich möchte noch einmal an das erinnern, was Pastor Wilhelm Busch berichtet, über eine Begegnung, die er mit Pfarrer Alfred Kestlieb gehabt hat. Das ist euch nicht fremd, ich will ihn aber selbst nochmal zu Wort kommen lassen in seinem Büchlein Plaudereien in meinem Studierzimmer. Und dann wird uns deutlich, was Jakobus hier meint, wenn er von dieser eingebildeten Weisheit spricht, ja? Bei der man durchaus richtige Dinge sagen kann, aber in einem falschen Geist, in einer falschen Gesinnung, bitterem Eifer. Während des ersten Jahres der Hitlerherrschaft kam es noch einmal zu einem ausführlichen seelsorgerlichen Gespräch zwischen Kestlieb und mir. In Salzuflen fand eine große Pfarrerversammlung statt. Am Vormittag sprach ein Redner, der völlig vernebelt war von den großen Worten jener Tage. Da prasselte es nur so von Worten wie Schöpfungsordnungen Gottes, Volk und Rasse. In der Diskussion meinte einer, wenn doch unser Volk solch eine Abneigung gegen das Alte Testament hat, dann lasst es uns doch zurückstellen. Es kommt alles nur auf das Neue Testament an. Mir kochte das Blut vor Zorn. Und als ich am Nachmittag den zweiten Vortrag zu halten hatte, sprach ich mir die Seele frei, dass wir uns zum ganzen Wort Gottes bekennen müssen. Und dass wir von den Schöpfungsordnungen Gottes nicht mehr viel wissen könnten, da wir in einer vom Sündenfall zerrütteten Welt lebten. Und dann sagte ich, ich kenne keine andere Offenbarung Gottes als die in Jesus, dem für uns Gekreuzigten. Und wir hätten wohl heute wie immer keine andere Aufgabe, als ihn zu predigen. Es war herrlich, wie die Versammlung mir zufiel. Viele drückten mir darüber die Hand. Aber dann kam Kestlieb, nahm mich am Arm und sagte, lass uns ein wenig in den Garten gehen. Und dort fing er an, lieber Bruder, alles, was du gesagt hast, ist mir von dem Herzen, aus dem Herzen gesprochen. Ich kann es Wort für Wort unterstreichen. Aber, lange Pause, es wurde ihm wohl schwer auszudrücken, was er meinte, aber während du sprachst, hattest du einen Zug um den Mund, der verriet, in welchem Geiste du sprachst. Da waren Zorn, Lieblosigkeit, Hochmut und Selbstzufriedenheit. Du musst Buße tun, dass du einem bösen Geist Raum gibst. Seht mal, genau das ist gemeint, was Jakobus hier sagt. Habt ihr aber bitteren Neid und Eigensucht in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Es mag noch so Richtiges gesagt werden. Und niemand unter uns würde in Abrede stellen, dass das, was der Pastor Busch damals von sich gegeben hat, wirklich gut und richtig war. In dieser ganzen Auseinandersetzung, in der die bekennende Gemeinde damals während der Hitlerzeit gestanden hat. Das war gut und das war richtig, aber der Geist, aus dem er sprach, ja, die Art und Weise, was trieb ihn? Bitterer Neid oder bitterer Eifer. Um eingebildete Weisheit handelt es sich auch, wenn wir von Eigensucht, das heißt von selbstsüchtigen Motiven getrieben, in Feindseligkeit gegen andere, nach Vorteil und Gewinn begierig sind. Ja? Davon spricht Jakobus hier ja auch. Spricht nicht nur von bitterem Eifer, sondern auch von Eigensucht. Und da muss es nicht nur um materielle Vorteile gehen, sondern da kann es durchaus auch der Fall sein, dass man nach Ehre, Ansehen und Machtstellung strebt. Und daraus entsteht immer wieder auch ein parteisüchtiges Wesen. Das sind nicht Merkmale der Weisheit von oben, von Gott also, sondern Merkmale einer eingebildeten Weisheit. Ich denke, dass wir das begriffen haben, worum es hier zu tun ist. Also erstens Merkmale, Eigenschaften dieser eingebildeten Weisheit. Sie geht Hand in Hand mit bitterem Eifer und Eigensucht. Das zweite, woher kommt nun diese Weisheit? Woher hat sie ihren Ursprung? Noch einmal Vers 15, das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, also von Gott her, sondern wo kommt sie her? Sie ist irdisch, niedrig oder seelisch, psychikos steht da im Griechischen, und teuflisch, dämonisch. Denken wir noch einmal an das Beispiel von Pastor Busch. Das ist also das, was die Welt im Allgemeinen zu schätzen weiß, wenn die Wellen hochschlagen und einer dem anderen mal so richtig die Meinung geigt und ihn vielleicht mit guten Argumenten mundtot machen kann. Nun, wer sich hin und wieder mal eine Bundestagsdebatte anhört, der weiß, dass das dort übliche Praxis ist. Und wir neigen dazu, Beifall zu klatschen, wenn wir mit dem Gesagten übereinstimmen. Was wird da eigentlich offenbar in unseren Herzen? Nun, nichts anderes als rebellisches Wesen, als Rebellion. Und damit haben wir es in unserer Zeit nicht nur in der Gesellschaft überhaupt zu tun. Denken wir an die Auftritte der sogenannten Autonomen, die wohl vom Staat gerne leben, aber gegen jede gesellschaftliche Ordnung opponieren. Und es gibt auch andere Bestrebungen in unserer Gesellschaft und in der ganzen Welt, welch ein Aufruhr, welch eine Rebellion in der ganzen Welt, in der Völkerwelt, nicht nur dort, sondern auch in der Gemeinde Jesu, hat sich dieser Geist der Rebellion mehr und mehr festgesetzt. Lass mich das mal so sagen, das ist eine Tatsache, gerade auch bei den Frauen, bei den Schwestern, bei den Glaubensschwestern und bei den Brüdern, die nicht in männlicher Weise ihren Weg gehen. Es ist interessant, das zu beobachten, wie die Männer, gerade die Männer, dann sehr gerne ihre Hand über die Frauen halten. Sie sollten ihre Frauen lieben, das sollten sie wohl tun, aber sie sollten sie nicht darin unterstützen, rebellisch zu sein. Das ist nicht gut. Das ist eben dieses Wesen, von dem hier die Rede ist. Das ist irdisch, so nennt Jakobus das. Die Motive, die Mittel und die Zwecke sind irdischer Art, nicht himmlischer Art. Er nennt diese eingebildete Weisheit auch seelisch. Hier lautet die Übersetzung niedrig, seelisch. Es ist eine Weisheit, die nicht vom Heiligen Geist stammt, sondern aus der natürlichen, sündhaften Art des Menschen, aus dem natürlichen, sündigen Seelenleben des Menschen. Da geht es nicht um das Allgemeinwohl, sondern darum, als Sieger den Platz zu verlassen. Man ist nicht bereit, den Lammesweg zu gehen, den Leidensweg zu gehen. Man will sich durchsetzen, man will sich behaupten. Denken wir an die Worte, die Petrus äußerte, als der Herr Jesus sagte, ich muss nach Jerusalem gehen und dort werde ich den Menschen überantwortet werden, der Obrigkeit, ich werde leiden müssen. Da entgegnete Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Vielleicht hat er instinktiv geahnt, dass das auch für ihn einen Leidensweg in Zukunft bedeuten würde. Aber das wollte er nicht, weder für seinen Meister noch für sich selbst. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Da brach sich also das seelische, natürliche Wesen eines Petrus Bahn, das nicht bereit war, den Kreuzesweg zu gehen, den Leidensweg, den Lammesweg zu gehen. Das ist also seelisch, natürlich. Und dahinter steckt letztlich der Satan, der Teufel. Und deshalb nennt Jakobus diese eingebildete Weisheit teuflisch. Diese Art von Weisheit stammt nicht aus dem Reich des Lichtes, sondern aus dem Reich der Finsternis. Besonders diese Aussage hier mag uns schockieren. Aber es ist wichtig, dass wir uns dem stellen, um dann auch die nötige Abscheu vor dieser Art von Weisheit zu bekommen. Jakobus hat das schon einmal ähnlich ausgedrückt im Blick auf den Gebrauch der Zunge. Sie zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet, so sagt er. Dahinter steckt also der Satan, letztlich die dämonischen Mächte. Das ist eine sehr starke Aussage, auch hier. In unserem Abschnitt, sie ist irdisch, niedrig und teuflisch, also dämonisch. Sie stammt aus dem Reich der Finsternis. Und es wäre schrecklich, wenn wir meinen, das Reich Gottes zu bauen, während wir das Reich des Bösen fördern. Das wäre schrecklich. Zum Schluss stellen wir uns die Frage, welche üblen Auswirkungen diese eingebildete Weisheit hat. Vers 16, denn wo Neid und Eigensucht ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Erfahrung bestätigt, so schreibt ein Ausleger, wie leidenschaftlicher Eifer und selbstsüchtiges parteiisches Treiben durch die Zunge göttliche und menschliche Ordnungen stört und die sittlichen und sozialen Verhältnisse verwirrt. Da hat nichts mehr geordneten Bestand, wo die Menschen in solchem Treiben nur das Ihre suchen, ihre Ehre, ihren Gewinn, ihren Vorteil, ihr vermeintliches Recht erstreben. Und daraus, so sagt Jakobus hier, entsteht nur Schlechtes, nichts Gutes. Lauter böse Dinge, lauter böses Treiben. Die ganze Atmosphäre wird dadurch vergiftet. Nun, ihr Lieben, als ich über diesen Text nachdachte, ich habe intensiv darüber nachgedacht, da war das natürlich auch ein Spiegel für meine eigene Seele. Das Wort Gottes muss halt zunächst einmal zu mir reden, will mich durchrichten, stellt mich in Frage, stellt mich in das Licht Gottes hinein und da kann man nichts anderes tun, als sich vor Gott zu beugen und Buße zu tun, sich darunter zu stellen. Das sind zunächst einmal sehr unerquickliche Aussagen, die Jakobus hier macht. Und da freut man sich schon auf den nächsten Sonntag, wo es dann lieblicher zugehen mag, wenn Jakobus hier fortfährt mit den Worten, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Nun, darüber dürfen wir uns freuen, da dürfen wir uns mit der positiven Seite, mit der göttlichen Weisheit beschäftigen. Heute ging es um diese eingebildete Weisheit, von der Jakobus hier spricht. Aber es ist sehr wichtig, dass wir, bevor wir zum Schönen übergehen, uns immer wieder auch den Spiegel vor die Seele stellen lassen, damit wir uns im Lichte Gottes als Sünder, ganz neu als Sünder auf diesem Gebiet erkennen. Dass unser sündiges Wesen offenbar wird. Dass ich manches Mal im Umgang mit anderen Menschen in dieser notvollen Art und Weise Bahn gebrochen hat. Jedes Jahr fand in der Vergangenheit auf der Hohen Grete im Westerwald eine Konferenz statt für Prediger. Das war eine Zeit der Zurüstung. Es wurden Andachten gehalten, es wurden Vorträge gehalten und ein Referent sagte, bevor er mit seinem Vortrag begann, bevor ich euch einkleiden kann, muss ich euch erst entkleiden, muss ich euch erst ausziehen. Was meinte er damit? Nun, bevor Gott uns füllen kann, wenden wir es einmal an hier auf diesen Text, bevor Gott uns füllen kann mit seiner göttlichen Weisheit, mit dieser schönen, herrlichen Weisheit von oben herab, muss Gott uns zeigen, wie unser natürliches Herz ist, in seiner eingebildeten Weisheit, in seiner fleischlichen Weisheit, in der Weisheit, die nicht von oben kommt, sondern die irdisch ist, seelisch ist, teuflisch ist letztlich. Er muss uns das zunächst einmal zeigen. Es geht im Reich Gottes immer nach diesem Prinzip, dass es durch das Gegenteil, durch die Erkenntnis des Gegenteils geht. Das heißt also, wenn ich ein warmes Herz für Gott haben will, ein Herz, das für ihn schlägt, muss ich zunächst einmal erkennen, dass ich von Natur aus ein eiskaltes Herz habe Gott gegenüber. Wenn ich Ehrfurcht haben möchte vor Gott, muss ich zunächst einmal von Gott, von seinem Geist in diese Erkenntnis geführt werden, dass ich von Natur aus Gott verachte, sein Wort verachte, Christus verachte, hinweg mit diesem, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Der entspricht nicht meinen natürlichen Vorstellungen. Es geht also, Luther hat das immer wieder fein deutlich gemacht, durch das Widerspiel hindurch. Bevor ich ein Heiliger werden kann, muss ich ein Sünder werden, in meinen eigenen Augen, im Lichte Gottes. Und das bedeutet also, dass wir uns von diesem Wort her zunächst einmal durchrichten lassen, wieder ganz arm und leer vor Gott erscheinen und sagen, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir, dass ich so bin von Natur aus und dass ich hin und wieder auch dementsprechend mich verhalten habe, in meinem Reden und auch in meinem Tun. Vergib mir das bitte, reinige mich davon, erbarm dich über mich. Zum Abschluss dazu noch ein Wort von Pastor Wilhelm Busch, der sagt, wir Christen regen uns wohl schrecklich auf über die Sünden der bösen Welt. Gewiss, die Gemeinde Jesu hat Abstand von der Welt, aber wir haben die Welt nicht zu richten. Gott wird es zu seiner Zeit tun. Vorher jedoch will er uns richten, will er seine Gemeinde richten, will er seine Kinder zurechtbringen. Und wenn Gott zu den Sünden der Welt auch tausendmal schweigt, und das tut er auch oft, er handelt nicht, er greift nicht ein, er tut nichts, um die Leute zurechtzubringen, in ihre Schranken zu weisen. Er lässt sie einfach laufen. Wenn Gott zu den Sünden der Welt auch tausendmal schweigt, zu den Sünden seiner Gemeinde schweigt er nicht. Zu den Sünden seiner Gemeinde schweigt er nicht. Und wohl uns, wenn uns das widerfährt, dass Gott uns in den Weg tritt, wenn wir falsche und böse Wege gehen. Wohl uns. Das wäre das Schlimmste, was uns widerfahren könnte, wenn Gott schweigen würde dazu. Schweigen würde durch sein Wort, und schweigen würde, wenn wir auf sein Wort nicht hören, indem er seine Zuchtrute zurückhielte. Das wäre das Schlimmste, was uns widerfahren könnte. Ich wünsche mir das nicht, für mich persönlich nicht. Und wenn ich manchmal über andere nachdenke, und das ist ja auch unsere Aufgabe, besonders auch als Älteste in der Gemeinde, denken wir nach über den Zustand der Gemeinde, und denke nach über die Wege, die die Einzelnen gehen innerhalb der Gemeinde, dann sage ich dem Herrn auch manches Mal, wenn es nötig ist, wenn es gar nicht anders geht, wenn sie nicht hören wollen auf dein Wort, dann musst du die Zuchtrute gebrauchen. Und dann füge ich hinzu, Herr, das wünsche ich mir ja auch für mich. Wenn ich nicht hören will, dann bitte, dann gebrauche deine Zuchtrute. Lass mich aber nicht einfach laufen. Lass mich nicht Wege gehen, die nicht gut sind vor dir, die dich verunehren, die dir nicht gefallen und die anderen zum Schaden werden. Lass das bitte nicht zu. Ich möchte lieber 1000 Mal vom Herrn gezüchtigt werden, und er tut es ja auch immer wieder, als von ihm laufen gelassen zu werden. Das wäre schlimm. Und das wünschen wir uns alle nicht. Deshalb, Herr, erbarm dich über uns, sei uns gnädig, vergib uns unsere Schuld und gib Gnade, dass wir auf dein Wort hören, dass wir uns von deinem Wort her durchrichten lassen. Und wenn es gar nicht anders geht, dass du auch die Zuchtrute gebrauchst. Erbarm dich über uns, um deines Namens willen. Und so freuen wir uns auf den nächsten Sonntag, wo wir dann etwas hören dürfen über diese göttliche Weisheit, mit der der Herr uns ganz neu auch füllen will. Amen.